Vor der CD, was nach der CD? Der Wingenfeller-Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg.
Moderiert von mir, Oliver Plöger.
So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil wir hatten eine Pause von 3-4 Monaten.
Ja, leider.
Weil uns natürlich die Corona-Scheiße komplett in die Seite gegrätscht ist. Bevor wir da ins Detail gehen, wie das euch bzw. eure Bandaktivitäten und so weiter betroffen hat, Kai, vielleicht erstmal die Frage an dich. Wann ist Corona in deiner Wahrnehmung so in dein Leben getreten? So ein Moment, wo du gedacht hast, so, this shit is serious, irgendwas passiert hier gerade wirklich.
Das ist schon so lange her, habe ich das Gefühl, dass ich echt nicht mehr genau weiß. Ich tippe mir irgendwann im Februar, aber es gibt kein einschneidendes Erlebnis, an das ich mich erinnern kann.
Ja.
Ich weiß nur, dass irgendwann der Moment kam, wo man dachte, das kommt doch zu uns rüber. Aha. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann er ist. Ich lebe damit schon so lange.
Ja.
Komisch, aber es ist so.
Thorsten, bei dir?
Naja gut, das ist ähnlich wie bei Kai, aber der Moment, wo du jetzt sagtest, irgendwie, das ist jetzt ernst, der ist noch greifbar, ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir einen guten Bekannten, der sehr nah dran ist an der Politik, mhm, und der uns beim ersten, als es so losging, schon mitgeteilt hat, was da so gedacht wird. Und da habe ich noch gesagt, Quatsch, das
also
passiert
von Verantwortlichen,
nicht.
Politikern
ja,
und so
nicht,
weiter.
Also, so lange wird das nicht dauern. Mhm. Und dann trat das alles genauso ein. Und letztens haben wir wieder gesprochen und er erzählte uns, was so gedacht wird. Und jetzt so langsam merkst du auch, dass das möglicherweise unser Leben und auch das Leben, wie wir Kultur
leben
mhm, und fühlen und erleben, dass das alles verändern kann. Dass gewisse Dinge so in der Form nicht wieder zurückkommen, beziehungsweise sich eben verändern. Das ist schon interessant, da muss man sehr flexibel bleiben. Und ich hatte auch echt eine Woche, da hatte ich so ein mentales Tief, weil ich nicht genau greifen konnte, was jetzt meine Aufgabe darin sein wird. Mhm. Jetzt haben wir das ein bisschen die Herausforderung ein bisschen angenommen und sind halt gerade dabei, irgendwie zu checken, wie formieren wir uns um, wie konsolidieren wir uns, wie stellen wir uns neu auf, was sind die neuen Wege für uns, damit zurechtzukommen. Ich bin gespannt.
Mhm. Du hast gesagt, dass die Situation wird sich verändern, was Kultur und Konzerte und so weiter, was damit einhergeht, verändern wird. Hast du auch Angst, dass da viel auf der Strecke bleiben könnte?
Angst habe ich generell nicht so viel. Ich glaube, dass viel auf der Strecke bleiben wird. Ich glaube, dass es einen Kahlschlag geben wird in irgendeiner Form und dass sich danach wieder neu die Dinge aufstellen müssen. Das wird wahrscheinlich immer. Es werden Leute richtig Probleme kriegen. Ich selber habe ja als Fotograf auch eine Band fotografiert aus dem Süden, ein paar, die auch erstmal quasi das Stoppzeichen aufgestellt haben und erstmal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ne? Also Leute, die sich da mehr oder weniger gerade mal zurückziehen. Und das wird viel passieren und es wird, ja, auch in unserem Umfeld gibt es Musiker und Freunde, die wir haben, die den Weg zum Amt angetreten haben, mhm, ne, und die ihren Traum vom selbstständiger Künstler sein so sehr in Gefahr sehen. Ne?
Ja. Kai, hattest du konkret auch gesundheitliche Befürchtungen, Angst? Hast du Angst um dich selbst, was Corona angeht?
Im Moment weniger. Aber es gab Momente, da hatte ich das. Ich bin ja aufgrund meines fortgeschrittenen Alters einer Risikogruppe zuzuordnen. Ja. Und wenn man sieht, wie sich die Gesellschaft teilweise verhält, ja, mhm, und als Vater von 3 Kindern oder so, die in Schulen gehen, wo Eltern ihre Kinder hinschicken, obwohl sie selber krank sind und so. Also das haben wir bei uns oben auch gehabt. Da hat eine Mutter ihre Kinder in die Schule geschickt, obwohl sie positiv getestet wurde. Also da habe ich mich gefragt, bis wohin oder wann fängt die Intelligenz denn da mal an irgendwie.
Ja.
Da machst du dir schon Sorgen irgendwie, weil die sogenannte Solidargemeinschaft, in der wir hier angeblich leben, ist halt nicht immer so solidarisch. Mhm. Ja. Wenn dann die Hildmänner durch die Gegend laufen und irgendwelche Parolen verbreiten, wo ich mir dann noch einen Kopf packe, mhm, und andere Leute laufen dann wie so die Lemminge hinterher, ja, dann ist das halt, dann kann es auch mal passieren, dass durch die Uneinsicht einiger Gruppierungen in unserem Lande einfach Leute krank werden, die nicht hätten krank werden sollen, ja. Und wenn du dann so alt bist, wo man dann sagt, so in der Altersrange tritt es am häufigsten auf, machst du dir eine Zeit lang Gedanken. Aber mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich alles das tue, was ich tun muss. Also ich kann ja nur das tun, was ich tue.
Ja.
Ich bin halt vorsichtig, insofern, dass ich jetzt nicht jedem im Hals falle. Ich trage meine Maske, wenn ich einkaufen gehe. Mhm. Ich wohne auf dem Land. Ich habe das große Glück, dass ich nicht so viele Leute sehe. Ja, in dem Landkreis, wo ich wohne, der ist, glaube ich, seit Monaten auf Null. Ja.
Krass, ne?
Da ist, das ist alles okay, aber es belastet das Leben. Also.
Ja. Gab es auch mal Situationen, ganz alltäglich, wo du mal lauter geworden bist oder mal jemand darauf hingewiesen hast und nach dem Motto so, Alter, du verhältst dich gerade echt asozial?
Nee, das mache ich nicht. Mhm. Ich finde es auch immer blöd, wenn es irgendjemand, also es gibt ja so Situationen, wo dann steht dann irgendeine Dame und schreit dann irgendwen an, irgendwie Abstand oder setzen Sie sofort Ihre Maske auf. Mhm. Das ist theoretisch alles schön und gut, ja, aber das hat immer diesen Beigeschmack von Hausmeister bei den Leuten. Das so, gibt man so irgendjemand Macht in die Hand, ja, dann drehen sie die Blockwart-Mentalität, genau. Dann drehen sie da rum und machen einen Dicken, ja. Das kann ich auch nicht leiden irgendwie. Man kann ja Menschen darauf aufmerksam machen, das finde ich okay. Also wenn jemand durch den Supermarkt geht und hat er keine Maske auf, ja, entweder gehe ich dem einfach aus dem Weg, ja. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht irgendjemand, der da hingeht und sagt, also hören Sie mal, passen Sie mal bitte auf, ja. Mhm. Nee, das sollte der Supermarktbesitzer machen, nicht ich.
Ja. Vor allem, man sieht sich dann ja dann selber in der Situation und denkt, so will oder so wollte man eigentlich nie sein.
Ja, aber ne? Weißt du, mir ist das auch schon passiert, dass ich in die Tankstelle reingelaufen bin und da guckte mich einer mit der Maske und ich so, ach du Scheiße.
Weil Kai heiße ich.
das wäre die richtige Antwort gewesen. Ja. Die hatte ich aber nicht parat, weil ich hatte keine Maske auf. Ja.
Ja.
Aber das passiert manchmal. Also es sind so Automatismen, die man über die Jahreszeiten, die man gelebt hat, sich einfach angewöhnt hat. Und dann, das ist schwierig für mich.
Ja.
Vor allem die scheiß Brille beschlägt immer.
Ja. Thorsten, gab es bei euch so einen Moment, der sowas wie eine Schockstarre oder so, dass er erstmal eine Woche zu Hause gesessen hat oder zwei oder keine Ahnung wie lange und erstmal so, fuck, 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 was machen wir denn jetzt?
Nee, Schockstarre nicht, aber es war ja so ein schleichender Prozess. Ja. Das hat sich ja alles so sukzessive entwickelt. Und ich wohne ja auch im Wendland, sehr, sehr ländlich und hatte auch manchmal das Gefühl, als ich da saß mit meinem Mädchen, irgendwie, Corona, wer ist das sowas? Mhm. Und das war alles durch Zeitungen und durch Medien eher transportiert und war so unfassbar schwer greifbar. Da setzte keine Schockstarre ein. Ne? Mhm. Wie gesagt, das ist, was ich gerade gesagt habe, das war irgendwie so vor ein paar Wochen, gar nicht langer Zeit, gab es so einen Moment, wo ich dachte, okay, fuck, das wird jetzt irgendwie, das ist, wie hast du schon gesagt, serious shit. Unser Leben verändern. Das kann wirklich einschneidend irgendwie wirken. Und jetzt muss man irgendwie gucken, dass man vom Sofa hochkommt und weil es wird keiner für uns tun. Wir müssen letztendlich auch in unserer Branche einfach irgendwie neue Dinge entwickeln, aufstellen und gucken, was da geht und schauen, was passiert. Ich weiß nicht, es ist alles gefährliches Halbwissen. Keiner weiß, was nächstes Jahr ist oder in zwei Jahren. Ne? Wir werden sehen. Es ist für uns ein bisschen krass, weil wir wunderschöne Sachen geplant hatten, auch für uns in allen Bereichen. Auch klar, Wingfelder, ich meine, das ist das beste Beispiel. Wir haben 10 Jahre Wingfelder, haben eine Tournee am Start, die wir schon einmal verlegt haben. Das Album wurde verlegt, also wie ist es so?
Ursprünglich, glaube ich, im Mai kommen
jetzt kommen sie aber auch. Kommt sie am 18.09. Und wir robben uns so nach vorne und haben auch ein bisschen das Gefühl, das fällt in so eine Zeit rein, wo das jetzt, ja, schade.
Untergeht.
Also, untergeht, weiß ich nicht, aber ein bisschen habe ich das Gefühl, unser großer Strahler, den wir hingestellt hatten, tada, der ist so ein bisschen leicht geruckelt und den müssen wir wieder justieren. Damit musst du zurechtkommen, aber da setzt keine Panik ein. Das ist Panik würde einsetzen, wirklich, wenn in meinem Bekanntenkreis jemand irgendwie, der mir sehr nahe ist, schwer erkranken würde und ich würde merken, okay, Alter, das ist jetzt nicht witzig. Ne?
Ja, kennt ihr überhaupt irgendjemanden, der erkrankt ist? Nein.
Ja. Also in der Theorie ja, aber jetzt nicht im direkten.
Doch, ich kenne jemanden. Ich kenne eine meiner besten Freundin, die war leider in Ischgl.
Ah, ja.
Und die hat's mitgebracht. Und ihr Freund, mit dem sie zusammen wohnt, hat es nicht gekriegt. Ja? Und sie
das ist auch krass, ne? Wo man denkt, ist, wenn die so nah sind, müsste es eigentlich.
Das zeigt aber, wie wenig wir eigentlich darüber wissen. Ja, das ist sehr spannend. Ja. Aber sie ist topfit und gesund und jetzt versorgt mit Antikörpern und es geht ihr gut. Ja? Also die läuft rum und kann alles wieder tun. Also das eine Person kenne ich also doch. Ja? Kannst du nicht glauben.
Ja.
Was für mich komisch ist, ist, also ich habe jetzt nie Angst gehabt, krank zu werden. Ja? Mhm. Aber was ich mittlerweile hatte, ja, ist so. Depression ist das falsche Wort, ja. Aber ich saß zum Beispiel neulich in Hannover im Hotel und guckte aus meinem Fenster. Ja, links war das große Stadion, wo 96 spielt. Mhm. Rechts unten war diese Autokinofront, ja, wo wir theoretisch unser drittes Konzert gespielt haben. Und der Tag war grau und der Ministerpräsident hat vorher irgendjemand, den wir sehr gut kennen, gesagt, Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es noch bis zum vierten Quartal dauert, ist nicht wahrscheinlich. Das wird wohl so sein. Ja.
21.
Aber er meinte nicht das vierte Quartal dieses Jahres, sondern er meinte das vierte Quartal von 2021.
Holy shit.
Was die Veranstaltungsbeschränkungen angeht. Da rutschte mir das Herz ein bisschen in die Hose, weil dann sind wir alle pleite, ja. Das ist halt so. Und am Ende des Tages.
Und Paul Kalkbrenner spielte.
Und Paul Kalkbrenner spielte da vor 300 Autos irgendwie und so da draußen und du hörtest nichts, ja, weil es ja Autokino ist.
Genau.
Und im Stadion ist auch nichts und alles war grau und ich stand am Fenster und dachte, irgendwie haben sie dir gerade deine Zukunft geklaut, ja. Und meine Frau ist auch nicht da, ja. Und dann ging es mir nicht so richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Das war so, oh. Und dann war es schwere Zeiten, ja. Am nächsten Tag haben wir das Ding da gespielt, da war alles wieder gut, ja. Aber dann hängt man so durch. Und diese Durchhänger sind aber anders als die Durchhänger, die ich früher hatte. Mhm. Also, weil es wirklich ein reales Existenzängstlen ist.
Elementar.
Das geht an die Substanz, ja. Also, und sehr an die Substanz. Das ist schwierig.
Ja.
Aber wir nutzen die Zeit ja so gut, wie es geht, ja. Und versuchen, wie Thorsten schon gesagt hat, jetzt erstmal die Dinge zu erledigen, die man jetzt erledigen kann. Ja.
Was war denn das allererste, was ihr so beschlossen hattet? War das die Platte zu schieben, die Tour zu schieben? Was war das erste, was ihr gemacht habt?
Das erste war, glaube ich, ganz, ganz konkret halt. Ich glaube, die Wingfelder Tour war ja dann quasi deutlich nicht möglich. Andere Leute haben noch verlegt und gemacht. Und wir so, das geht nicht, wir sind mittendrin im Bums. Und dann unter die Platte natürlich auch dann in Personalunion, ne? Das war, glaube ich, das erste, aber das kam alles relativ parallel zusammen, ne? Ja. Die Fury Shows war ja dann quasi, die ersten waren ja nur Sparkassenpark Mönchengladbach, war quasi einen Monat nach der Wingfelder Tour, war dann irgendwann klar, das wird wohl nicht klappen, ne? Und dann haben wir Gott sei Dank echt gute Leute bei uns, die das relativ früh umgelegt haben auf Termine im nächsten Jahr. Wo wir jetzt mal schauen.
Am Anfang haben die alle noch gewartet. Also auch die Plattenfirma hat, also normalerweise hätte ich als Plattenfirma schon sofort reagiert, aber die haben sich wahrscheinlich gedacht, das wird irgendwie noch alles gut, ja. Mhm. Da war mir persönlich schon klar, Entschuldigung mal, in NRW war gerade Karneval, ja. Da muss ich nicht drüber nachdenken, das macht Bums, ja. Und das war dann ja auch so. Und dann fahre ich nicht nach Köln und gehe in Radiosender und mache da lustige Sachen und ich weiß überhaupt nicht, was da geht, ja. Und ich fahre schon gar nicht durch die gesamte Republik, weil ich muss überall dahin, wo ich gerade mal nicht hin will. Da bleibe ich nämlich schön bei mir oben in Schleswig-Holstein sitzen, ja, und mache mir eine Flasche Wein auf und warte mal, bis sich das Leben beruhigt hat und jemand vernünftige Maßnahmen eingeleitet hat. Und genau so haben wir es auch gemacht.
Ja. Die Wingfelder-Shows sind jetzt, glaube ich, in den Februar.
Wir sind jetzt Februar, März nächstes Jahr, ja.
Ja.
Nach dem, was du gerade gesagt hast, Kai.
Ich habe das nicht gesagt, das hat keiner gehört. Ne?
Ja. Das ist alles, wie gesagt, wir können jetzt prognostisch nichts sagen. Ja. Es wird ja, gut, wir sind natürlich Februar, März sind wir drin, nicht draußen. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass draußen mehr möglich ist. Also, wir werden sehen, keiner weiß es, wir gucken. Ne? Mhm. Es ist natürlich so, dass auch der Mensch, der seiner Freundin ein Ticket schenkt für ein Wingfelder-Konzert, wir waren ja auch schon gut im Vorverkauf, mit Führers ja auch, diese Euphorie, dass ich schenke dir was zu Weihnachten, die ist ja auch weg. Das ist ja, alle sind so ein bisschen, nur wir gucken mal. Und da müssen wir schauen, wie sich, keine Ahnung. Also
Das ist das erste Mal in unserer Karriere, dass wir Vorverkaufszahlen haben. Da steht auf einmal, ich meine, Gott sei Dank nicht so viel, bei anderen ist es viel schlimmer, steht ein Minus davor, ja, weil die Leute Karten zurückgeben. Ja. Kann ich auch verstehen, ja. Also die brauchen alle ihre Kohlen jetzt, ja. Aber das
kann natürlich noch nicht. Es wird natürlich appelliert, ne, behalte dein Ticket und so, ne?
Ja,
aber klar, wenn einer echt keine Kohle hat und der brauchst du selbst, ne?
Klar. Ja gut, und vor allem ist das Konzert dann irgendwann, es ist ja auch, irgendwann ist der Witz dann auch dreimal erzählt und auch nicht mehr lustig und dann wird es dann nochmal verlegt und keine Ahnung, irgendwann bist du, ist, also diese Euphorie dieses Events, den du dir da leisten willst und du weißt ja, dass Karten irgendwie, das kostet ja auch Geld und du freust dich, man freut sich, der ist dann verflogen. Ne? Und die Euphorie muss man erstmal wieder herstellen, dieses Hurra-Gefühl von wow, ne, die Jungs kommen in die Stadt. Ne?
Eine der allerersten Sachen, die ich von euch vernommen hatte, beziehungsweise von Fury, war die WDR4-Geschichte. Da habt ihr Time to Wonder nochmal eingespielt mit verschiedenen Statements von bekannten Musikern. Ich glaube, Musti, Wolfgang Niedecken, wer war alles dabei?
Genau, alles Mögliche. Daniel Würz, Annette Louisanne, Gott die Welt.
Also genau, und viel. Die Million war da schnell erreicht. Das Ding ist richtig viral gegangen.
Naja, genau. Bei 3 oder 4 Millionen sind wir hergelandet, Klicks irgendwie.
Ja.
Das war okay, weil im Endeffekt haben wir das gar nicht neu eingespielt. Im Endeffekt ist es das Band, was wir zuerst aufgenommen haben.
Ja.
Das haben wir denen geschickt, als digitalisierte Spuren. Und dann habe ich das nochmal neu eingesungen.
Wer hat das initiiert?
Der WDR.
Tom Petersen und ja. noch einer und ich. Ja. Wir hingen dann zu dritt da drin irgendwie. Mhm.
Und habt ihr gesagt, Tom, warum ausgerechnet wir? Weil der Song so gut passte?
Nee, die haben weil der Song einfach so gut passte. Weil, weil die wollten das gerne machen, das fanden sie halt cool. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hatten sie irgendwie ein oder zwei, in Anführungsstrichen, Promis, mit denen sie das da machen wollten. Und dann habe ich gesagt, nee, lass uns doch einfach mal gucken. Ich mache mal das Notizbuch auf und dann wurde
telefoniert. Ich kenne da selber ein paar Leute. Ne?
Mhm. Genau, und dann haben wir telefoniert und die haben alle gesagt, machen mit und schicken ihre Bildchen von überall her. Also Daniel Wirz saß in Spanien, Karl Kalten auf Malta. Ja. Und die haben sich halt alle gefilmt und haben das genau. mitgemacht. Und Wolfgang hat dann irgendwie noch ein paar Wörtchen gesprochen und alle. Und es war im Endeffekt wirklich schön und die Leute haben sich auch gefreut. Also das war ein gutes Ding.
Mit ProSieben habt ihr noch was gemacht? Ihr wart relativ spät dran, ne? Nachts um 1.30 Uhr oder so?
Genau, wir waren die Letzten. Ja. Christoph und ich bei mir in der Küche. Ja. Wir sollten eigentlich so um 12:30 da sein, aber es war dann 13:30.
Wohnzimmerfestival
ist das, ja. Naja, das, der hat bei uns gebeten. Klar, ProSieben, Sat.1, logischerweise, ist unser Label. Ja. Und da haben wir auch gesagt, das machen wir. Ja. Weil das war ja die erste Sendung in diesem Format. Ja, hätten sie noch eine halbe Stunde länger gemacht, wäre es, glaube ich, die längste Live-Sendung aller Zeiten gewesen.
Hätten sie Raab geschlagen wahrscheinlich.
Ja, ja. Und dann haben wir einfach gesagt, na klar, machen wir das. Und wir mussten uns aber arg über Wasser halten. Aber wir haben dann irgendwie, wie man auf dem Tisch sah, uns mit geistigen Getränken versucht, über Wasser zu halten.
Ja, sinnig überbrückt, ja.
Das sind so kleine Dinge, die du halt machst, ne?
Ja.
Streaming-Konzerte in der Form haben wir nicht so viel gemacht. Haben wir auch viel mit der Band, also auch wir beide hier uns unterhalten, wie wir das finden und hatten auch immer manchmal so ein bisschen ein Fragezeichen im Kopf, als dann plötzlich jeder irgendwie von zu Hause dann anfing zu senden, zu machen und zu tun, so hat ja auch so ein, wie sagt man so schön, ein Geschmäckle manchmal. Ja. Ne? Und naja gut, jetzt sitzen wir hier.
Gibt es Auswirkungen? Denen stehe ich kritisch gegenüber. Also es gibt ja jetzt mittlerweile auch so die Tendenz, wir machen jetzt Streaming-Konzerte und verkaufen dann digitale Online-Tickets, um Fernsehen gucken zu können, so ungefähr. Ja. Finde ich irgendwie blöd. Möchte ich nicht mitmachen.
Ich würde es mir auch selbst nie angucken. Also so irgendwie...
Alles. Und dann kostet das teilweise irgendwie 28 Euro oder sonst irgendwas. Ja. Das sind für mich so Preise, wo ich dir sage, was soll der Scheiß?
Ja, wie ist es? Das ist so... Wie gesagt, wir fühlen uns komisch, ne? Aber es gibt mein Mädchen mit ihrer Band, die waren in Buchholzer Nordheim, haben für Streamax da ein Konzert gespielt mit Die Landschaft. Da war auch eine große bekannte Band, ich glaube Fersengold war das. Und die haben dann da auch Pay-Per-View gemacht und es hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Das ist halt für uns war das aber, weiß ich auch nicht. Also.
Ja, das ist jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie, ich bin jetzt so alt und verstehe die Jugend nicht mehr. So, sondern es ist für mich eine ästhetische Frage. Ich finde das irgendwie blöd.
Ja.
Und ich finde das eh sehr blöd, dass momentan eigentlich jeder erwartet,
dass man das machen muss.
Oder man muss jetzt dann, da geht es doch gar nicht mehr darum, ob man jetzt zur Platten-VÖ in die Radiostation kommt und ein Interview gibt. Nee, aber so ein Online-Gings würden wir gerne nehmen. Oder eigentlich erwarten die, dass wir jetzt alle umsonst spielen. Mhm. Also wir müssen unseren Job machen, ja, und zwar mehr als vorher, kriegen wir kein Geld mehr. Ja?
Okay.
Also wir sind nicht erwerbslos sozusagen, sondern wir haben einen Job, ja, und arbeiten uns einen Wolf, weil wir werden nicht mehr bezahlt. Und das möchte ich nicht irgendwie so zum Normalfall werden lassen, ja?
Ja.
Weil das geht ganz schnell in diesem Land, ja. Und dann ist es vorbei. Es ist ja auch so, dass wir mit so viel Angestellten aus unserem Bereich, ja, 235.000 oder so, die an dieser ganzen Musikbranche mit dranhängen, mit, glaube ich, 121 Milliarden Umsatz im Jahr, ja, die einzigen sind, die eigentlich nicht finanziert werden. Weil da ist irgendwas falsch. Ja. Mit 150 Millionen werden dann vielleicht ein paar Veranstalter versucht zu retten. Ja. Das war's.
Keine Relation, das Peanuts.
Die Künstler, allein, was ich an Steuern gezahlt habe in meinem Leben, artig wie ich war, ja, ist höchstwahrscheinlich schon mehr Plus für die Bundesregierung als die ganzen Theater, die sie subventionieren müssen, weil da kriegen sie nämlich nichts rein. Ja. Und das ist irgendwo eine Ungerechtigkeit.
Ja.
Und ich glaube, dass die Künstler aus der U-Branche, so wie man es immer so schön nennt, so die Unterhaltungskünstler, ja, aber auch ganz viel die Leute sind, die den Leuten den Soundtrack zum Leben machen, die den Leuten eine gute Zeit machen morgens, wenn sie das Radio anmachen und hören irgendwie Musik, die sie lustig in den Tag kommen lässt. Ja.
Ja, warum ist das halt immer so weniger wert in der Wahrnehmung als klassische Musik oder was auch immer oder eine Oper, die subventioniert wird. Ja, ne?
Ich weiß aus erster Hand, zu Time to Wonder wurden aller Wahrscheinlichkeit nach mehr Kinder gezeugt als zu Beethovens 9. Also das ist einfach so. Also sollte man uns wenigstens ernst nehmen. Mhm.
Ihr hattet es eben schon erwähnt, ihr habt insgesamt drei Blechdosen Was war das?
Ja, drei Autokonzerte.
Drei Autokonzerte. Blechdose gab es ja früher, ne? Da wurde es quasi reingehängt. Und jetzt hat es natürlich auf einer Radiofrequenz.
Ja, das ist ja. Ein bisschen.
Wie war das? Also vor irgendwie, wie viele Autos habt ihr da gespielt?
1000.
Ja.
Das war... Der Aufwand ist ja, absolut der gleiche.
Ja. Mhm. Aber wir sind doch die Ausnahme.
Wir haben da relativ fett aufgefahren. Und,
ganz kurz, mit Fury war das, ne?
Mit Fury war das, genau. In Hannover auf dem Schützenplatz. Ja. Irgendwie war ja die größte, fast die größte Reihe in Deutschland, die Hannover Konzerts da aufgezogen hat. Und wir haben am Ende dann drei große Shows gespielt. Und es ist anders. Ich möchte es auch nicht missen. Passt super in die Vita. Ist auch eine tolle Story. Und es macht eben unglaublich Spaß zu spielen. Und das war die Variante, die sich eben angeboten hat, ne?
Ja.
Kann man machen. Ist interessant. Ist ein anderes Party-Feeling auch, glaube ich, für die Gäste.
Und ihr habt ja auch dreimal gemacht, ne? Also wenn es beim ersten Mal so scheiße gewesen wäre, dann hätte man das ja nicht nochmal gemacht.
Genau.
Ja.
Und es gab sogar am Ende, weil die halt unfassbar hupen und wenn es Licht dann, wenn es dunkel ist und du die Scheinwerfer siehst oder die Warnblinkanlagen und das Gehupe hörst.
Wie viele sind am Ende stehen geblieben, weil die Batterie alle waren?
Da sind immer ein paar
da. Die haben ein gutes Starter-Team am Start.
Und hier, das Fury Starter-Hilfe-Kit.
Also es setzt schon so ein bisschen Adrenalin ein und du hast so ein bisschen auch Gig-Gefühl und ein bisschen wow.
Ja.
Aber es ist natürlich nicht so, als wenn du, sag ich mal, vor 12.000 Leuten die Lorelei spielst oder diesen Schützenplatz halt mit 50.000 Leuten spielen würdest.
Ja.
Aber es war so für den Moment.
Seid ihr zwischendurch auch mal runter?
Weil ja, Kai,
Wireless
klar.
Und so, Kai, du bist die ganze Zeit zwischen Autos hin und her marschiert, oder was?
Ich mach ganz andere Sachen. Also ich musste für mich das erstmal erschließen, was das da geht. Ja. Und ich wusste genau, da unten stehen Autos und ich kann die Leute nicht sehen, die werden nicht mit mir reden können. Mhm. Es gibt keinen Applaus und es gibt irgendwie auch keinen Sound oder so. Also habe ich mir überlegt, was machst du, ja? Dann habe ich mir überlegt, damit es mir gut geht auf der Bühne, muss ich wissen, wer da unten drin sitzt und wie die so drauf sind. Also habe ich denen die Scheiben geputzt, als sie gekommen sind. Ich bin rausgegangen und habe angefangen am ersten Tag und habe einfach Fenster geputzt und mit den Leuten geredet.
Ja.
Und das war total lustig. Ja.
Ja.
Und am zweiten Tag ist Christoph noch mitgekommen und dann haben wir zusammen geputzt. Und bei der letzten Show haben wir, glaube ich, eine Stunde geputzt. Von Autos, die in der Schlange standen und reinfuhren, bis zu den ersten, die dann kamen. Und dann hatten wir so eine kleine Golfkarre, weil das ist ein relativ großes Gelände, ist bei 1000 Autos schon.
Ja, ja.
Und sind dann da durch die Gegend geguckt.
Also ihr habt vor der Show geputzt.
Vor der Show geputzt,
ja.
Und während der Show, dann gibt's eine Nummer, der Then She Said, die singt Thorsten, bin ich dann runtergegangen, hab die ersten Reihen nochmal ein bisschen geputzt. Und dann Autogramme gegeben während der Show. Das ist ja alles okay.
Ja.
Aber so siehst du die Leute, ja, und du siehst, was sie da haben. Und die fahren dann Buffets auf in ihren Karren, weil man kann ja nicht aussteigen und irgendwo was zu trinken. Genau, die bringen das alles mit, ja.
Ja, ja.
Aber wirklich, da gibt's Leute mit Weinkühler und Bleikristallgläsern, dann zwei Flaschen Rosé im Kühler, ja. Oder Sushi-Bar. Die haben Sushi-Bar aufgebaut, vorne auf dem Dashboard.
Es wurde geknutscht, Wahnsinn. Gesungen und alles Mögliche
und die
gemacht.
Und die haben Spaß, ja. Und die haben sich echt gefreut.
Ja.
Und das siehst du auch. Und dann haben wir halt diese kleine, wir haben eigentlich eine Zoom-Konferenz gemacht. Das ist auch mit 500 Leuten, ja. Mhm. Also 500 Leute können gleichzeitig mit uns in die Konferenz. Mhm. Während der Show.
Ja, ja, okay.
Weil wir haben im Gegensatz.
Und die waren dann auf Leinwänden zu sehen.
Genau. Ja, wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern, ich habe so ein paar gesehen, die hatten so eine ganz kleine Bühne und daneben eine riesen Leinwand, ja.
Ja.
Und da würde ich mir nie ein Autokino-Konzert angucken. Wir haben gedacht, wir machen es genauso. Die Bühne ist genauso groß wie auf der Expo Plaza. Mhm. Da hängt eine riesen Videowall drin, rechts und links eine. Wir haben unseren Videowall-Künstler mitgenommen, der halt das immer live fährt, was die Leute auch aus den Arenenshows und so kennen. Mhm. Mit Linscher und volles Licht und volle Brett. Ja, also wirklich eine dicke Rockshow.
Ja.
Wie sie normalerweise so ist, sodass man auch was zu gucken hat wenigstens. Ja.
Ja.
Und da gab es halt die Möglichkeit, dass du dich mit deinem Handy einwählen konntest und dann konnten wir sehen, wie die im Auto aussehen.
Ah, okay.
Und das, weißt du, da stehst du dann einfach kurz mal mit dem Rücken zum Publikum und guckst dann Birte und Ecki an, die in ihrem Skoda eine Party machen und alle so rumschreien und wenn die sich dann auf der großen Leinwand sehen, dann brüllen die und das verbindet die miteinander.
Ja, ja,
und das schönste Ding war eigentlich, dass hinterher einer geschrieben hat, boah, das war so schön, ich war ja so skeptisch, oh, und wir haben so viele nette Leute kennengelernt.
Mhm.
Das fand ich geil. Die haben einfach wirklich das hingekriegt, zwischen den Autos mit Fensterscheiben runter zu kommunizieren. Ja?
Ja.
Und einfach Leute kennengelernt und Adressen ausgetauscht und einfach kurz mal abgeschaltet. Und das ist genau das, was wir wollten. Wir wollten A, mal wieder spielen, damit wir, weil wir brauchen es auch, wir sind halt Musiker. Und B, wollten wir versuchen, den Leuten in den scheiß Corona-Tagen vielleicht 2 Stunden zu geben, wo sie wenigstens mal abschalten können. Auch wenn es nicht so ein Konzert ist, wie wir es lieben und wie sie es lieben. Aber einfach diese Verbindung von Band und Publikum aufrechtzuerhalten und zu zeigen, irgendwie, ey, wir probieren das so und vielleicht haben wir alle zusammen Spaß. Und die Leute, die da waren, da hat sich keiner beschwert. Die haben es gefeiert. Also wenn du das im Netz siehst, dann siehst du auch, die haben sich richtig gefreut und das freut uns.
Habt ihr das auch so ein bisschen für Techniker und so weiter, für Crew gemacht? Habt ihr euch das Geld selbst eingesteckt? Verdient man da überhaupt was? Weil der Aufwand ist ja riesig und nicht so, man kann nicht so viele Tickets verkaufen, wie man normalerweise
will. Nee, du wirst natürlich bei dem Aufwand, den wir betrieben haben, jetzt nicht reich mit den Sachen. Ne? Ja. Das ist natürlich klar, gerade als wir die zwei Dinger hintereinander hatten mit Probe und Aufbau, war das natürlich auch ein warmer Regen für unsere Truppe.
Ja.
Und ich glaube, für die meisten von unserer Crew, die eigentlich für viele Leute unterwegs sind, waren das auch die einzigen Shows dieses Jahr.
Ja, krass.
Die haben sich natürlich gefreut und es ist natürlich auch sozial schön, dass man sich da trifft, irgendwie man hängt zusammen rum und dann quatscht man dann nachher noch und umarmt sich und trinkt noch ein Glas Wein und dass man die Vögel, dass wir uns da alle sehen und ein bisschen austauschen, das ist schon wichtig. Ne? Mhm. Und dann auch wenn Bands, wir hätten noch mehr Sachen machen können, auch in Gesamtdeutschland, haben wir aber nicht getan, es gab aber Bands, die haben das gemacht. Ich glaube, da war das für die Crew wie Revolverheld, glaube ich, zum Beispiel, haben, glaube ich, eine richtige Kelle gespielt. Ich glaube, 14 Shows oder so. Das ist das schon lebensrettend. Ne? Das ist schon wichtig.
Wie war das in der Beziehung so unter euch? Weil, klar, Hoch-Corona-Phase und so, du musst ja natürlich auch Abstand voneinander so ein bisschen halten. Ne? Wie habt ihr das gemacht beim Proben oder so? Geht man sich da einfach aus dem Weg? Ist euer Proberaum groß genug? Wie war das auf der Bühne? Also, das ist ja wahrscheinlich wie beim Fußball. Du kommst von der Bühne und willst dich eigentlich erstmal kurz umarmen oder mal kurz.
Naja, also, ich weiß nicht, wie es in Niedersachsen ist, aber ich glaube, das ist auch so. Jetzt, bei mir in Schleswig-Holstein hast du ja eine Fünferregelung. Ne? Also, du kannst mit fünf Leuten zusammen, da gibt es kein Abstandsgebot mehr. Das ist gelaufen. Ja. Familie, wir sind Familie, ja. Und im Endeffekt, Christoph und ich sehen uns eigentlich die ganze Zeit. Das heißt, wir hängen also auch mal zusammen.
Ja. Ihr seid ja auch die desinfizierten Zwei, ne?
Wir sind die desinfizierten Zwei, ja, genau.
wer kam auf diesen grandiosen Namen?
Ich. Am Ende des Tages ist es aber so, dass wir halt so als, wir sind ja eigentlich intern schon eine Family. Also wir hängen ja immer zusammen.
Ja.
Und da ist es relativ stressfrei.
Ja.
Mit der Crew und so, dann ist immer so manchmal noch Ellbogen und
ja,
so.
Ja, ja.
Bei einigen Leuten weiß man auch irgendwie, also sagen wir mal so, die Leute, mit denen wir arbeiten, die kennen wir so lange, dass wir wissen, dass die alle extrem vernünftig sind. Ja. Und die sind doch alle so, dass die eigentlich allem aus dem Weg gehen, dem man aus dem Weg gehen kann. Ja.
Ja.
Das gibt einem ein ganz gutes Gefühl. Wenn da irgendwelche Hi-Yo-Pies am Start werden, von denen ich weiß, heute Nacht geht er dann wieder auf irgendeine Party in Berlin.
Oder so, ja.
Dann,
schwierig.
Dann würde ich dem, ehrlich gesagt, 1,50 Meter vom Hals bleiben. Ja.
Ja, ja.
Aber solche Leute haben wir nicht.
Sag noch mal kurz was zu den desinfizierten Zwei. Das hilf mir mal kurz.
Das war so die Idee. Wir saßen da so und Christoph kommt gelegentlich mal zu mir hoch oder ich komme zu ihm runter immer, so was weiß ich, dreimal im Monat oder so.
Ja.
Und dann schreiben wir.
Ja.
Und für Gott und die Welt, für Fury, falls man mal wieder was tut und so. Und wir schreiben immer Songs. Und dann gibt es ein paar Sachen, die bleiben dann halt dann über, da wissen wir ganz genau, nee, das geht's bei Fury gar nicht. Ja. Und dann haben wir so, was machen wir damit? Und dann überlegt und
was beschäftigt
machen wir gerade? Irgendwas anderes damit und im Notfall schmeißen wir irgendwann mal irgendwie ein digitales Album auf den Markt und nennen uns ja, kommen die desinfizierten Zwei, ja. Und dann haben wir uns irgendwie schlapp gelacht. Und dann haben wir es gemacht.
Ja.
Und jetzt machen wir das immer so nebenbei und dann hat er zufälligerweise sein japanisches, vielleicht sein chinesisches Telefon mit am Start, ja, was eine Leica-Kamera besitzt und dann habe ich gedacht, oh, damit muss ich jetzt mal kommen, damit drehen wir jetzt mal Video.
Okay.
Und dann das Ding auf 4K und dann reingehauen und meine Frau hatte noch ihre Lampen bei mir im Studio hängen und dann haben wir mal kurz an einem halben Tag so ein Video da durchgeschossen irgendwie und haben uns noch mehr schlapp gelacht.
Ja.
Und dann haben wir ja zusammen eine Radiosendung, sprich wir sind machen mit André Doster von Radio Bob zusammen Radio Orchid bei Bob.
Passender geht's nicht. Titel.
Mhm. Finde ich auch und die haben halt so eine Aktion gehabt, Help for Hands irgendwie oder Hands for Help, wo es darum geht, genau diese Leute, also Crew, vor allen Dingen
Techniker,
die ganzen Aufbauhelfer, Techniker, auch die Jungs, die die Dixie-Klos an- und abbauen und so ungefähr.
Ja, einfach die alles, was dazugehört.
Also alles, was an Festivals und Live-Auftritten drin irgendwie zu unterstützen, weil denen geht es halt auch beschissen. Ja. Und die sind die Ersten, die auf der Strecke bleiben werden. Also und da haben sie dann halt Künstler gesucht, die was machen und sind sehr, sehr viele bekannte Künstler mit dabei und unter anderem haben wir da halt den Song dazu beigetragen als Videoclip, irgendwie, das war dann so unsere Nummer.
Indem du recht explizit wirst.
Ja, genau. Mhm. Die Nummer heißt nämlich Hey Motherfucker.
Genau.
Und das ist auch ganz gut so.
Ja.
Weil ich mag diese ganzen Leute nicht, die jetzt, ich würde sie mal Kriegsgewinnler bezeichnen, ja, die jetzt irgendwie A, Kohle machen mit dem Leid von anderen Leuten. Da gibt es wahnsinnig viele. Also ich kann nicht verstehen, wie Leute sich jetzt in Tageszeitungen darüber auslassen, welche Aktie man jetzt am besten kaufen müsste, damit man dann viel Geld verdient. Ja? Ja, ja. Man sollte sich vielleicht über andere Dinge Gedanken machen. Ne? Mhm. Und dann auch über die Hildmänner und Naidus und Pappnasen, Ken Jebsens und sonst was.
Ja.
Wo ich einfach nur die Hände vom Kopf zusammenschlage. Und ich finde, denen konnte man mal die Meinung sagen. Das haben wir gemacht.
Das habt ihr. Wenn morgen aus dem Nichts heraus diese ganze Corona-Nummer durch wäre und alles so wäre wie vorher, Thorsten, was würdest du als erstes machen?
Was ich als erstes machen würde?
Wahrscheinlich ein richtiges Konzert spielen. Oder?
Ja, die Frage ist schräg, weil witzigerweise habe ich das Gefühl, dass wenn ich das Wissen hätte, wenn ich da noch das Wissen hätte von den letzten Monaten, dann wäre nicht alles so wie vorher. Ja, klar, wir würden natürlich irgendwie die Möglichkeiten nutzen und würden gerne wieder spielen. Und das Wingfeld-Album kommt raus, dann würde man dann versuchen, irgendwie auch live zu spielen, Festivals zu spielen. Ja. Na klar. Hm.
Am 20.08.
Ja.
Da war was geplant mit dir, mit euch. Singers, Songs and Storytellers?
Ach, Singers, das gibt es ja. Das bin ich ja alleine mit Björn Fleming Olsen und Purple Schulz.
Ja.
Ja, aber das sind 200, das ist das, was geht. Ja. Das sind eben 200 Zuschauer, die in der Abstandsregelung irgendwie in Herrenhäuser Gärten in einem schönen Event oder 300 People, glaube ich, das genießen können, wenn das Wetter gut ist. Das sind Sachen, die funktionieren. Ja, dieser Kleinkunstrahmen geht ja langsam auf. Mhm. Das sind auch Dinge, wo wir uns Gedanken machen, was wir tun können.
Ja.
Aber alles, was eben in die große... Wir verkaufen einen Club aus, mit 1000 Leuten Nummer geht, wo wir alle nahe stehen. Das haut nicht hin. Ne? Mhm. Und bei Fury natürlich in größeren Venues dann noch weitaus weniger. Klar würde ich die gerne spielen. Ich würde mich auch darauf freuen, das Leuten zu präsentieren, die es noch nicht gesehen haben. Oder auch für uns das Gefühl, irgendwie mit Crew und Band da irgendwie durch die Gegend zu reisen. Mhm. Traumhaft, ne? Wir hätten zweimal Trier gespielt, wären noch einen Tag vorher da gewesen. Das sind so Momente, wenn du drei Tage lang mit der ganzen Truppe dann zusammen bist, das ist schon schön. Du spielst dann zweimal irgendwie... ausverkauftes Amphitheater, traumhaft. Das sind so Dinge. Klar freue ich mich darauf. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, so wird es nicht sein. Mhm. Und wir sind jetzt hier in ganz anderen Gewässern unterwegs und das macht auch Spaß und nutzen halt die Zeit. Ne?
Ja.
Mit Schreiben und kreativ sein und Konzepte entwickeln.
Ja. Kai, gibt es bei dir irgendwas, was du im Moment vermisst, wo du sagen würdest, so boah, ey, da hätte ich dann tatsächlich mehr oder weniger Bock drauf?
Sofort meine Frau und meine Kinder einpacken.
Flieger?
Mich in die Möhre setzen. Die Flieger würde ich noch nicht machen, da habe ich noch vorsichtig. Okay. In die Möhre setzen und in die Bretagne fahren.
Ja.
Und mich schön in unser Lieblingsrestaurant am Strand setzen, weil das Wetter ist genau richtig da.
Ja.
Ohne Maske, ohne alles, ohne Angst und ohne sonst was. Und einfach die Freiheit genießen, einfach wieder das tun zu können, was ich da am liebsten tue. Schön, einfach, ich bräuchte mal Zeit, mal Frieden und Normalität in diesem Beziehen. Also was meine gesundheitlichen Varianten sozusagen angeht, die Vorsichtsmaßnahmen. Mhm. Einfach wieder die Freiheit, das tun zu können, was man möchte. Das verbinde ich gerade mal mit der Bretagne. Das ist einfach so mein Ding. Das wäre schön.
Klopfen auf Holz oder auf Blech hier, dass das möglichst bald wieder so zustande kommt. Ich danke euch bis hierhin. Danke.
Grazie.